So, ich freue mich heute wieder einmal bei euch zu sein. Ich bin immer gerne bei euch. Wir haben es nachgeschaut, Andreas und ich, ganz am Anfang. Das letzte Mal war ich am 30. September hier. Ja, und also heute, mittlerweile schreiben wir das Jahr 2025. Und ja, und wir wissen nicht, wie viele Jahre noch kommen werden. Wir hoffen nicht mehr viele. Ja, bis unser Herr kommt. Ich habe euch heute einen ganz kleinen Bibelvers mitgebracht, über den ich mit euch sprechen möchte. Dieser Bibelvers hat mir viel zu denken gegeben und hat mir viel gebracht. Und ich hoffe, dass es auch bei euch so ist und dass ihr am Schluss der Predigt diesen Bibelvers auswendig könnt. Er steht in Jesaja 33 und dort Vers 22. Ich lese nach der Luther-Übersetzung und wir werden vielleicht später auch noch andere Begriffe aus einer anderen Übersetzung hören. Jesaja 33, Vers 22, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Ist das nicht ein schöner Vers? Hat jemand von euch sich schon einmal intensiv mit diesem Vers beschäftigt? Nicht. Als ich in Leonberg die Predigt gehalten habe, und das ist das einzige Mal gewesen, dass sich da eine Schwester gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich habe schon mal intensiv über diesen Vers nachgedacht. Er steht so unscheinbar, ist in der Lutherbibel, die ja viele fettgedruckte Texte hat, nicht einmal fettgedruckt, hat aber eine solch große Aussagekraft, dass bei dir ist es fettgedruckt. Ah, okay, ja, also bei mir nicht, da sind andere Verse fettgedruckt, aber dir nicht. Ich habe als Kind, weil ich das mit dem Fettgedruckten erwähnt habe, als Kind habe ich mir immer angewöhnt, die fettgedruckten Texte zu lesen und dann auswendig zu lernen, weil ich dachte, das ist besonders etwas Wichtiges und da habe ich mich also etwas intensiver damit beschäftigt. Deshalb kann ich auch heute noch einige Bibeltexte auswendig. Gut, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König. Dieser Vers beginnt mit einem kleinen Wörtchen, denn. Und immer wenn dann ein Wort oder ein Satz beginnt mit denn, bezieht er sich auf das, was vorher gesagt wurde. Nun, was wurde hier vorher gesagt? Was lesen wir in Jesaja 33? Wir lesen von einer Zeit großen Abfalls in Israel. Von einer Zeit, wo die Feinde triumphierten, wo es so aussah, als ob Gott sein Volk verlassen hätte und die Seiten gewechselt hätte, sich auf die Seite der Feinde gestellt hätte. Das, was vorhergesagt war, Segen für Gottes Volk und Fluch für diejenigen, die Gott nicht dienen, hat sich hier fast umgedreht. Fluch für Israel und Segen für die Feinde. Und wie wir heute im Bibelgespräch schon erwähnt haben, ist das ein Problem für gläubige Menschen. Gläubige Menschen meinen immer, Gottes Segen begleitet sie, macht alles wohl, es geht ihnen immer gut. Und Gottes Fluch bedeutet, den anderen, denen soll es schlecht gehen. Ja, die sollen das ausbaden, was sie getan haben. Aber geht es uns nicht manchmal auch so, dass wir da unsere Fragen haben an Gott, so wie damals auch Hiob? Wir haben diese Fragen im privaten Bereich. Wir haben diese Fragen im konfessionellen Bereich. Ja, wenn wir sehen, dass manchmal Dinge hier in die Gemeinde Eingang finden, die, ja, mit denen wir überhaupt nicht klarkommen. Und es ist gut so, wenn wir uns solche Fragen stellen. Denn diese Fragen sind Fragen an Gott. Gott, wo bist du? Gott, wann greifst du ein? Gott, wie lange sollen wir noch warten? Was ist los mit dieser Welt? Oder was ist los mit unserer Gemeinde? Diese Fragen zeigen, dass wir unsere erste Liebe noch nicht verlassen haben, sondern dass uns da etwas am Herzen liegt, dass wir gerne haben möchten, dass sich etwas ändert. Aber vielleicht muss sich auch an uns manchmal etwas ändern. Als der Apostel Paulus von diesem Licht geblendet zu Boden fiel vom Pferd und da im Staub der Straße lag und er die Frage stellte, wer bist du? Da kam ihm die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und die nächste Frage von Paulus war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es ist gut, wenn wir in diesen Zweifelsfragen, wenn wir in diesen Fragen an Gott auch immer gleich die Frage anschließen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie kann ich dazu beitragen? Was kann ich in meinen Gedanken, in meinen Vorstellungen, in meinen Gebeten, in meinen Wünschen ändern? Dass ich näher zu dir komme, dass ich eine bessere Beziehung zu dir habe. Als die Jünger mit Jesus zusammen waren und als Jesus ihnen eröffnete, dass einer unter ihnen ihn verraten würde, da haben sie nicht gefragt, ist es der? Ist es der Andreas oder ist es der Matthias? Sondern sie haben gefragt, Herr, bin ich's? Das ist, denke ich, die richtige Einstellung. Und das war das, was das Volk Israel damals in dieser Situation auch umtrieb. Herr, was haben wir falsch gemacht? Herr, wo sind wir abgewichen von deinem Weg? Wir können das nachlesen in den Versen 14 bis 16 in dem gleichen Kapitel. Die Sünder zu Zion, wohlgemerkt zu Zion, nicht die Sünder unter den Heiden, nein, die Sünder zu Zion sind erschrocken, zittern ist die Heuchler angekommen und sie sprechen, wer ist unter uns, der bei einem verzehrenden Feuer wohnen möge? Wer ist unter uns, der bei der ewigen Glut wohne? Jesaja wusste, von was er spricht. Jesaja hat dieses verzehrende Feuer, diese ewige Glut gesehen. Wenn wir nachlesen in Jesaja 6, da sah er den Herrn sitzen auf dem Thron, in dieser Herrlichkeit, in dieser Unzugänglichkeit. Er wusste. Und er war sich drüber klar, er wurde sich da selbst drüber klar damals, Herr, ich bin nicht würdig. Und als er dann mit den Kohlen vom Altar seine Lippen berührt wurden, da war er bereit dann zu gehen und zu sagen, ja, Herr, ich will dein Diener sein. Aber dieses verzehrende Feuer und diese ewige Glut, die waren ihm immer bewusst. In seinem ganzen Leben war ihm bewusst, wie heilig und wie vollkommen Gott ist. Und im Vers 15 kommt dann die Antwort, wer in Gerechtigkeit wandelt. In Gerechtigkeit wandelt heißt nichts anderes als Recht tun, das Rechte tun, das tun, was Gott will und redet, was recht ist. Oho, da kommt auch der Mund noch, wird noch erwähnt. Wer Unrecht hasst samt dem Geiz und seine Hände abzieht, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nicht Blutschulden höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Es heißt hier, dass es nicht auf die äußere Form ankommt. Es kommt nicht darauf an, was wir vorgeben, was wir mit frommen Sprüchen von uns geben, sondern es kommt darauf an, wie wir leben, wie wir in unserem praktischen Leben uns verhalten. Nun, einige Dinge, die hier erwähnt sind, die sind ein bisschen ferne von uns. Wir haben da jetzt keine Schwierigkeiten damit, zum Beispiel die Hände abzieht, dass er nicht Geschenke nehme. Das wird niemand tun. Die Ohren zustopft, dass er nicht Blutschulden höre. Ja gut, die Ohren zustopfen vor Gerüchten, vor Dingen, die andere von sich geben wollen, um einen schlechten Einfluss auszuüben. Aber die Augen zuhalten, dass sie nichts Arges sehen, das betrifft uns heute schon auch noch, ja. Und die Folge ist, der wird in der Höhe wohnen. Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Denn das ist es, worauf sich der Jesaja bezieht. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König. Es ist für einen, der eine Predigt vorbereitet, nichts Schöneres, als wenn die Gliederung der Predigt schon vorgegeben ist. Und hier ist sie vorgegeben. Du hast hier genau vier Teile in diesem Vers: Richter, Meister, König und Helfer. Also der hilft uns zum Schluss. Nun, lasst uns zu diesem ersten Punkt gehen. Der Herr ist unser Richter. Ich bin ja in der Steuerberatung tätig und arbeite zusammen mit einer Rechtsanwaltskanzlei. Und wenn die Anwälte so untereinander sprechen, da höre ich manchmal, wenn dass die Frage gestellt wird, wer ist denn in dem Fall der Richter? Eine interessante Frage. Eigentlich sollte sie nicht gestellt werden, aber sie wird doch gestellt. Warum? Weil da gibt es strenge Richter. Da gibt es Richter, die nicht viele Fragen zulassen, die kurz und bündig ihre Sachen machen. Da gibt es Richter, die wo schon manchmal Fehlurteile gefällt haben. Ja, das ist so. Bei Menschen geht es menschlich zu und bei menschlichen Richtern geht es auch menschlich zu. Ich habe von einem Fall gehört, wo ein Richter zuständig war für die Entscheidungen über Asyl oder Nicht-Asyl, also Abschiebung. Und dieser Richter hat in 90% der Fällen Asylanträge abgelehnt. Und man hat gefragt, was ist der Grund, warum er so streng ist, wo in anderen Fällen vielleicht so das Verhältnis 50 zu 50 war. Und man hat etwas in seinem Privatleben nachgeforscht und man hat festgestellt, dass er eine rechtsextreme Einstellung hat. Also Richter sind nicht ganz frei von ihren persönlichen Einstellungen und von ihren persönlichen Gefühlen. Er war eindeutig parteiisch. Jetzt, wenn wir hier lesen, der Herr ist unser Richter, und wir betonen in diesem Zusammenhang, er ist unser Richter, könnte man auf den Gedanken kommen, unseren Richter, den können wir immer auf unsere Seite ziehen. Aber bei Gott ist es nicht so. Gott ist trotzdem unparteiisch. Gott ist kein Richter, der die Menschen ansieht. Der eine ist ihm sympathisch, der andere ist ihm unsympathisch. Nein, so etwas gibt es bei Gott nicht. Wisst ihr, dass es ein Gericht für jeden Menschen gibt? Und ohne Jesus wären wir in dem Gericht verloren. Wir stünden auf verlorenem Posten. Denn die Unparteilichkeit Gottes lässt nicht zu, dass er Sünden übersieht und dass er Sünden einfach zu leicht nimmt. Und wir alle sind schon schuldig geworden an ihm. Keiner hat einen Freispruch verdient aufgrund seines eigenen Lebens. Aber es gibt einen, der für uns eintritt, der sagt, ich habe seine Schuld, ich habe ihre Schuld auf mich genommen. Und der Richter erhört auf dieses Wort. Und der Richter sagt, ja, ich sehe zwar diesen Menschen, aber ich sehe auch dich, der neben ihm oder vor ihm steht, mein lieber Sohn. Du hast es für ihn getan und deshalb nehme ich diesen Menschen an. Der Herr ist unser Richter, könnte auch in dem Sinne verstanden werden, wie eine Fußballmannschaft sagt, der ist unser Trainer. Oder wie eine Adventgemeinde sagt, der ist unser Prediger. Also eine gewisse Identifizierung mit diesem Menschen. Und so können wir auch verstehen, wenn wir sagen, der Herr ist unser Richter. Wir sind stolz auf ihn. Wir vertrauen ihm ganz. Wir wissen, dass er gerechte Urteile fällt. Wir wissen, dass es kein Mensch ist, sondern dass er unser Gott ist. Und dass die Vorwürfe unseres Verklägers im Nichts enden. Der Herr ist unser Meister. Wenn wir dieses Wort Meister wörtlich nehmen, dann denken wir an unsere Ausbildung, nicht wahr? Wo es einen Meister gab. Dieses Wort hat noch eine andere Bedeutung. Ja, wir werden dazu noch kommen. Aber beim Meister zu bleiben. Der Meister kann alles. Der Meister weiß alles. Und wenn irgendwas schief läuft, wer hat einen Ausweg? Wer kennt den Ausweg? Der Meister weiß, wie es weitergeht. Der Meister hat Geduld. Der Meister leitet an. Und wir können uns ein Beispiel nehmen an dem, wie es der Meister macht. Mancher Lehrling, der beginnt irgendwie ein Werkstück oder irgendwie etwas ganz andersherum, ganz verkehrt und müht sich ab und hat Schwierigkeiten, weil es einfach nicht so klappt, wie er es möchte. Und dann kommt der Meister und dann zeigt er ihm, schau, so macht man das, so habe ich's gemacht. Und dann plötzlich, dann geht es und wird es leichter. Jesus ließ sich Meister nennen. Und wenn wir hier von dem Herrn sprechen, dann ist es immer beidseitig gemeint. Es ist auf jeden Fall Gott, der Vater. Es ist aber auch der Sohn, der hier gemeint ist mit Herr. Jesus hat sich Meister nennen lassen. Die Jünger haben so zu ihm gesagt. Auch der Nikodemus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Meister, wir wissen, dass du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Also alle Menschen haben ihn als Meister anerkannt. Aber wir sollen uns nicht Meister nennen lassen. Das sagt er. Wir sollen nicht die Meister sein, sondern er soll der Meister in unserem Leben bleiben. Jetzt meine Frage. Hat jemand von euch diesen Text doch aufgeschlagen? Jesaja 33, Vers 22. Und heißt es bei euch überall Meister? Aha, das ist die Schlachter? Schlachter, okay. Die Schlachter spricht vom Gesetzgeber. Also es gibt im Urtext anscheinend dieses Wort mit mehreren Bedeutungen. Also, er ist unser Meister und er ist auch unser Gesetzgeber, was natürlich im gleichen Sinne spricht. Aber lasst uns das im Hinterkopf behalten. Er ist unser Gesetzgeber. Der Herr ist unser König. Das erste Mal in der Bibel wird Gott als König bezeichnet bei dem Durchgang durchs Rote Meer. Warum? Wir kennen die Geschichte. Die Israeliten sind trockenen Fußes hindurchgegangen. Sie waren in einem schrecklichen Angstzustand, weil sie von den Feinden verfolgt wurden. Und tatsächlich, als sie durch waren, kamen die Feinde ihnen nach. Aber die Wassermassen, die bei ihrem Durchzug wie zwei Mauern links und rechts standen, sind plötzlich zusammengebrochen und sind über den Ägyptern zusammengeschlagen. Und diese Erfahrung, diese Errettung, diese Befreiung aus einer schrecklichen Angst hat sie dazu bewogen zu sagen, der Herr ist unser König, weil sie einfach sahen, wie wunderbar sie aus dieser Situation befreit wurden. Ja, wir haben verschiedene Bezeichnungen in der Bibel. Ich werde sie jetzt nicht alle lesen, der Zeit halber, aber ich möchte noch eines erwähnen. Als Jesus verurteilt war und als der Pilatus ihn fragte, bist du ein König? Beantwortete Jesus das mit einem eindeutigen Ja. Ich bin dazu in die Welt gekommen, damit ich den Menschen Gutes tue. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und deshalb, ich bin eigentlich nicht darauf erpicht, auf dieser Erde ein Reich aufzurichten, sondern mein Reich ist ein anderes. Die Menschen hatten eine Woche zuvor ihn begrüßt, ihm zugejubelt, gesagt, Hosianna dem Sohne Davids, und David war ein König, der Sohn Davids, der Nachfolger Davids, auch ein König. Und es war wie eine symbolische Handlung, dass sie ihre Kleider auf den Weg warfen, dass sie Palmzweige ihm auf den Weg gaben und er wie ein König in Jerusalem auf einem Esel einritt. So bist du dennoch ein König? Ja, du sagst es. Er war wirklich ein König, aber er wurde nicht behandelt wie ein König, sondern er wurde behandelt wie ein Verbrecher. Trotzdem ist der Herr unser König. Und genau dasselbe wie diese Identifikation, die ich vorher erwähnt habe mit dem Richter, ist es wie ein Jubel. Der Herr ist unser Meister. Wir sind stolz auf ihn. Wir wissen, dass er nur Gutes für uns im Sinn hat. Der Herr ist unser König. Was würden wir sagen, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und ein tatsächlicher König, ein irdischer König würde hereinkommen? Als ich das erwähnt habe, da haben manche der Anwesenden gelächelt, wenn ich erwähnt habe, da könnte vielleicht Charles der Dritte reinkommen. Was würden wir tun? Was würden wir machen? Gut, wir schauen nicht auf Menschen, aber immerhin. Ehre, wem Ehre gebührt, ja. Er ist nun einmal ein König. Und wahrscheinlich würde die Diakonin aufstehen. Claudia sitzt schon gleich an der Türe und würde ihn begrüßen, so in aller Stille, und würde ihn dann in die erste Reihe führen. Klar, das ist sein Platz. Ja. Wenn schon irdischen Königen eine solche Ehre zuteil wird, wie sollen wir mit unserem himmlischen König umgehen? Er ist tatsächlich ein König. Er hilft uns. Das ist das Letzte. Die letzte Abteilung, die hier steht. Wie kann er uns helfen? Ich habe jetzt vorher erwähnt, dass der Meister auch Gesetzgeber genannt werden kann. Und jetzt möchte ich eure grauen Gehirnzellen etwas strapazieren. Ich möchte euch bitten, euch in die Schulzeit zurückzuversetzen. Und jetzt frage ich euch, woran erinnert euch das? Richter, Gesetzgeber, König. Erinnert euch das an etwas? Ich glaube, Tim, du bist noch ein bisschen zu jung, du wirst es wahrscheinlich in der Schule noch nicht durchgenommen haben. Gemeinschaftskunde oder Politikwesen. Richter, Gesetzgeber, König. Drei Gewalten. Im Lateinischen Exekutive, Legislative, Judikative. Also die gesetzgebende Gewalt, die richterliche Gewalt und die ausführende Gewalt. Jede Demokratie ist auf dieses Prinzip aufgebaut, dass diese drei nicht irgendwie miteinander vermischt werden, dass sie getrennt voneinander sind. Man spricht von Gewaltenteilung. Und es ist gut so, dass das bei Menschen nicht in einer Hand ist. Denn wenn Menschen zu viel Gewalt haben, besteht die Gefahr des Gewaltmissbrauchs. Wir sehen heute Bestrebungen in verschiedenen Ländern, dass diese Gewaltenteilung aufgeweicht wird, dass sie zusammengeführt wird und dass zum Beispiel der Präsident bestimmt, wer Richter wird. Oder dass der Präsident oder die ausführende Gewalt, die Exekutive, einfach die Legislative, nämlich die gesetzgebende Gewalt, auflöst. Ja, ihr existiert für mich nicht mehr. Kein Parlament mehr. Kein Volkswille mehr. Das ist sowas von gefährlich und mündet schließlich in Diktatur. In Deutschland hatten wir das auch. Wir wissen es nicht mehr aus eigener Erfahrung. Heinz, wann bist du geboren? 36. Du hast es als Kind noch miterlebt. Wir alle sonst nicht mehr. Aber das war eine schreckliche Zeit. Und wenn wir heute hören, dass es Menschen gibt, die nicht einmal mehr Territorien beachten, als dass sie ihm nicht gehören, die einfach von ihrer Machtfülle Gebrauch machen, um andere Menschen zu unterdrücken, dann sind wir nicht mehr weit weg von einer Diktatur. Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber. Der Herr ist unser König. Alles ist der Herr. Das heißt, bei Gott gibt es keine Gewaltenteilung. Er hat alles in einer Hand. Warum funktioniert es bei den Menschen nicht? Und warum funktioniert es bei Gott? Das ist die Frage. Warum gibt es bei Gott keinen Machtmissbrauch, wenn er doch alles in einer Hand hat? Und es gibt nur eine Antwort auf diese Frage. Gott ist die Liebe. Er wird niemals seine Macht zu seinem eigenen Vorteil gebrauchen, sondern er gebraucht seine Macht zum Vorteil der anderen. Er selbst hat sich total zurückgenommen zugunsten der Menschen. Und er ist auch heute noch bereit, seinen Segen zu geben, nicht zu nehmen, für alle Menschen, auch für diejenigen, die ihm nicht nachfolgen. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott liebt alle Menschen. Er liebt auch die, die ihm Böses angetan haben. Er liebt auch die, die heute noch Böses tun. Und solange Odem in der Nase ist, gibt es für den Menschen eine Chance, sich für Gott zu entscheiden. Aber er setzt seine Gewalt, diese gebündelte Macht zwischen diesen drei Gewalten niemals ein, um Menschen zu manipulieren, um Menschen zu vergewaltigen, um ihr Gewissen in eine Richtung zu drängen, damit sie sich auf seine Seite stellen. Die Entscheidung von jedem Menschen ist und bleibt freiwillig. Er sagt, ich habe euch vorbereitet eine Wohnung in meinem Reich. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Wohnung beziehen, aber ihr müsst nicht. Das ist unser Gott. Der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Er hilft uns, sein Ziel zu erreichen. Er hilft uns, wenn wir geneigt sind, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Er versucht, uns wieder zurückzuführen auf seinen Weg. Und das alles mit Liebe und niemals mit Gewalt. Ein paar jubilierende Verse möchte ich euch zum Schluss noch vorlesen und damit dann schließen. Der eine steht in Hebräer 4, Vers 16. In der Lutherbibel ist es dann schon unter dem fünften Kapitel. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Mit was für einem Gefühl sollen wir zu Gott kommen? Mit Freudigkeit, nicht mit Angst. Niemals mit irgendwelchen anderen Gefühlen als wie mit Freudigkeit. Denn er ist unser Richter. Und wir haben einen hohen Priester, im Vers 15 heißt es, der da an unserer Seite steht. Und wir dürfen erwarten an diesem Gnadenstuhl, der ja ein Stuhl der Gnade ist, ja, der uns entgegenkommt mit dieser Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen. Gott ist barmherzig, dass wir Gnade finden. Gott ist gnädig. Und auch in die Zeit, wo wir hineingehen, wir brauchen keine Angst zu haben. Lasst uns mit Freudigkeit in diese Zeit hineingehen. So wie der Apostel Paulus, der, wie wir heute gesehen haben, der auch die anderen ermutigte, festzubleiben, fest dran zu bleiben an dem Glauben, an dem Glauben, den er ausgelebt hat. Und wie viel hat er erleiden müssen? Ein anderer jubilierender Text in Römer 8. Und ich möchte uns das alle zurufen. Ja. Vers 33 bis zum Schluss. Wer will die Auserwählten Gottes? Sind wir Auserwählte Gottes? Tim, du auch, gell? Also, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Sind wir schuldig oder nicht schuldig? Wir sind schuldig. Aber wer will sie beschuldigen? Gott ist hier. Gott ist unser Richter. Gott ist unser Meister. Gott ist unser König. Er ist hier, der da gerecht macht. Der hilft uns. Seht ihr diese wunderbaren Brücken zu diesem Vers in Jesaja 33? Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Gott ist hier, Christus ist hier. Die stärksten Persönlichkeiten des ganzen Universums sind hier. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Seht ihr, da haben wir wieder den Meister, da haben wir wieder den Richter. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Ja, wir haben erwähnt, diese Gewalten können nur dann in einer Person vereint sein, wenn er die personifizierte Liebe ist. Wer will uns von dieser Liebe scheiden? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt es. Man hört den Apostel Paulus heute noch reden mit diesen kräftigen Worten. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Was für Worte, was für ein Ausspruch, was für eine Ermutigung für unsere heutige Zeit. Und zum Schluss nochmal so ein kräftiges Wort vom Apostel Paulus, das an den Timotheus geschrieben hat, 1. Timotheus, und dort die Verse 13 bis 16 im 6. Kapitel. Und da ermahnt der schon in die Jahre gekommene Paulus den jungen Timotheus: Ich gebiete dir vor Gott, der alle lebendig macht, alle Dinge lebendig macht, und vor Christo Jesu, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, ein gutes Bekenntnis, dass du haltest das Gebot ohne Flecken, untadelig, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesu Christi. Schon damals hat er hingewiesen auf die Erscheinung Jesu Christi. Er wird kommen, der Meister, der Richter, der König wird kommen. Welche wird zeigen zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, und jetzt kommt es, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Und jetzt wollen wir alle zum Schluss sagen: Amen.